Ja, ich freue mich sehr auf die nächsten 3 Wochen, weil wir werden den Johannesbrief fast beenden. Bis auf einen einzigen Vers, der dann im August noch an die Reihe kommt. Aber es sind interessante Themen, sind spannende Themen hier auf dem Höhepunkt dieser Epistel. Und das freut mich einfach jetzt über diese Wahrheiten nachzudenken. Lasst uns unsere Bibeln gleich aufschlagen. Im Kapitel 5 des ersten Johannesbriefes, da heißt es folgendes in Vers 1, jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist aus Gott geboren. Und wenn wir in Vers 5 lesen, heißt es wiederum, wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Das ist da, wo wir letztes Mal aufgehört haben, dass der Glaube nicht vom Gehorsam zu trennen ist, dass der Glaube auch die Welt überwindet. Und dass Johannes schon etliche Male betont hat, wie wichtig es ist, eine richtige Sicht von Christus zu haben, wenn es um unsere Errettung geht. Es reicht nicht aus, nur zu glauben, dass er existierte oder dass er uns liebt. Seine Person, sein Werk, seine Lehre müssen verstanden werden, damit wir wissen können, ob wir wirklich den richtigen Jesus meinen, wenn wir uns zu ihm bekennen und wenn wir von ihm sprechen. Schon im ersten Jahrhundert, in der Zeit, wo Johannes seinen Brief schrieb, existierten falsche Ansichten über Christus, ist also nichts Neues. Und insbesondere seine Person, da war ein gewisser Zerinthus oder Kerinthos, wird er manchmal auch genannt. Und dieser Mann lehrte, dass Jesus eigentlich nur ein Mensch war. Bei seiner Taufe kam aber der Christusgeist auf ihn in Form einer Taube und tat durch ihn große Dinge und lehrte. Und kurz vor seinem Tod verließ ihn dieser Christusgeist wieder und am Kreuz starb ein ganz normaler Mensch. Das war natürlich ein Frontalangriff auf die christliche Lehre, insbesondere des stellvertretenden Sühneopfers. Und Johannes musste diese Irrlehre widerlegen und korrigieren. Natürlich nicht nur diese, sondern auch verschiedene andere erstes Aufkommen der Gnosis. Er tat dies aber nicht, indem er alles Mögliche dieser Lehre erforschte, also sich lange mit dem Irrtum befasste, sozusagen. Nein, das tat er nicht, sondern er schrieb an die Gemeinden Kleinasiens und rief sie zurück zu den Wurzeln des Glaubens, zu den Wurzeln des wahren Christentums, des einzig wahren Christentums. Und wenn wir ein bisschen zurückgehen in Kapitel 1 im 1. Johannesbrief, sehen wir das bei seiner Einleitung. Er schreibt in Vers 1 bis 4, was von Anfang an war. Und hier meint er nicht die Schöpfung, sondern hier meint er den Anfang der Evangeliumsverkündigung. Es ist die Lehre, die ein für alle Mal von den Aposteln, natürlich auch von Johannes, überliefert wurde. Und dann, was heißt es hier weiter? Was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir angeschaut haben, was unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Johannes war dabei. Es handelt sich hier um einen Augenzeugenbericht. Dieses Wort des Lebens ist in erster Linie eine Lehre, eine Botschaft, die man verstehen muss. Und es geht dabei um das Leben, das ewige Leben. Die Frage, wie wir das ewige Leben bekommen, wie wir in den Himmel kommen. Und dann heißt es in Vers 2, und das Leben ist erschienen. Und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns erschienen ist. Das Leben ist erschienen. Das bedeutet wörtlich manifestiert, greifbar, nahbar gemacht worden. Diese Botschaft, dieses Leben ist eine Person, Jesus Christus. Er ist die sichtbare Manifestation Gottes. Er ist in unsere Welt gekommen, um uns zu zeigen, zu offenbaren, wer Gott ist und wie Gott ist. Das Christentum ist also eine Lehre, die sich auf die historische Person, ein Mensch, Jesus Christus, gründet, welcher das Leben ist, Gott selbst. In Vers 3 lesen wir schließlich, welche Konsequenzen diese Botschaft hat. was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch. Damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn, Jesus Christus. Und dies schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen sei. Oder unsere Freude vollkommen sei. Das Wort Gemeinschaft bedeutet so viel wie Teilhabe oder Anteil haben an etwas. Es geht um das Teilhaben an dem ewigen Leben, das uns der Vater durch den Sohn Jesus Christus geschenkt hat. Und die wahre und tiefe Freude ist die Konsequenz davon. Und dann beginnt Johannes ab Kapitel 1, Vers 5 mit vielen verschiedenen Prüfungskriterien, anhand derer man prüfen kann, ob man wirklich errettet ist, ob man wahrhaft Gemeinschaft hat mit dem Vater und dem Sohn. Und dabei zirkelt Johannes immer wieder um zwei wesentliche Elemente. Der richtige Glaube und das richtige Verhalten. Ja, diese beiden Dinge dreht sich jetzt alles in Kapitel 1, Vers 5 bis Kapitel 5, Vers 5. Einen wahren Christen erkennt man erstens daran, was er glaubt und sagt. Das ist das Erste. Er glaubt an das stellvertretende Sühneopfer. Kapitel 2, Vers 2. Er glaubt, dass Vater und Sohn gleichermaßen Gott sind. 2, Vers 23. Oder zum Beispiel in 4, Vers 2. Er glaubt, dass Jesus tatsächlich Mensch war. Daran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist. Er glaubt, dass Jesus Christus der wahre Messias, der Erlöser ist. Diese beiden Verse haben wir vorhin gelesen, 5 Vers 1 und 5 Vers 5. Das ist gemeint mit der Christus oder der Sohn Gottes. Das ist der wahre Gottmensch, der Erlöser. Das ist das Erste, was er glaubt und sagt. Aber das reicht noch nicht aus. Einen wahren Christen erkennt man aber auch daran, wie er sich verhält, wie er lebt. Er lebt ein heiliges Leben. Kapitel 1, Vers 6 bis 7. Haben wir gesehen, das Leben oder die Gemeinschaft mit Gott ist der Wandel im Licht. Oder er lebt im Gehorsam. Kapitel 2, Vers 3. Daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir was? Seine Gebote halten. Er liebt nicht das sündige Weltsystem, haben wir gesehen, Kapitel 2, Vers 15. Er lebt gerecht. Kapitel 2, Vers 29. Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt auch, dass jeder, der die Gerechtigkeit tut, aus ihm geboren ist. Er unterscheidet sich durch seine Gerechtigkeit und auch durch die Liebe von den Kindern des Teufels. Kapitel 3, Vers 10. Daran sind die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels offenbar. Jeder, der nicht Gerechtigkeit übt, ist nicht aus Gott, ebenso, wer seinen Bruder nicht liebt. Und deshalb lebt er auch in Liebe. Kapitel 4, Vers 7. Und er überwindet die Welt, was auch wiederum Gehorsam bedeutet, durch seinen Glauben. In diesen großen Themenzirkeln hat sich Johannes nun langsam durch all diese Prüfungen durchgearbeitet. Und wir haben das jetzt in den letzten 2,5 Jahren gemacht. Ja, wir haben das gesehen, er kommt manchmal wieder auf dieselben Themen zurück, er entfaltet sie weiter. Das Thema Liebe wird dreimal angesprochen, das Thema Gerechtigkeit oder Gehorsam. Und er beleuchtet das immer von einem anderen Blickwinkel. Gott ist Licht bedeutet Heiligkeit. Das war der erste große Abschnitt, 1 Vers 5 bis 2, 28. Gott ist Gerechtigkeit, 2, 29 bis 4, Vers 6. Und Gott ist Liebe, 4, Vers 7 bis 5, Vers 5. Wer mit diesem Gott tatsächlich Gemeinschaft hat und in Gemeinschaft mit ihm lebt, der lebt auch in Heiligkeit, Gerechtigkeit und Liebe. Weil er ist der Gott der Heiligkeit, er ist der Gott der Gerechtigkeit, er ist der Gott der Liebe. Und er lebt auch in Wahrheit, weil er ist der Gott der Wahrheit. Dabei beschäftigt er sich vor allem mit dem Thema Gemeinschaft, was wir in Vers 3 gesehen haben, in Kapitel 1. Ja? Kapitel 1, Vers 3, da geht es um die Gemeinschaft. Woran kann ich sehen oder erkennen, dass ich wirklich Gemeinschaft mit Gott habe, sprich errettet bin, letztendlich. Und nun kommt er zurück auf das Thema der Historizität, der Geschichtlichkeit, dass Jesus eine wirkliche historische Person war. Das hat er in Kapitel 1, die Verse 1 bis 2 angesprochen. Und auf dieses Thema kommt er jetzt zurück. Er will auch aufzeigen, dass die geschichtlichen Daten über Jesus Christus die historischen Zeugnisse wahr sind und als Basis der Gewissheit des Heils dienen. Könnt euch erinnern, es steuert immer noch alles auf diesen Vers zu. In Kapitel 5, Vers 13, dies habe ich euch geschrieben, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Das ist das Ziel. Da führt es hin. Dieser letzte Abschnitt des ersten Johannesbriefes behandelt nun das Hauptthema Gott ist Wahrheit und Leben. Kapitel 5, die Verse 6 bis 21. Auch wenn wir hier nicht eine eindeutige Aussage finden, wie Gott ist Leben, so wie Gott ist Liebe oder Gott ist Licht, wird es doch aus dem Zusammenhang deutlich. In 5, Vers 6b heißt es, und der Geist ist es, der Zeugnis gibt, weil der Geist die Wahrheit ist. In 5, Vers 11 finden wir, darin besteht das Zeugnis, das steht in Verbindung mit der Wahrheit, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat. In Vers 12 wiederum heißt es, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Und schließlich Vers 20, wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist, uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen. Und seinem Sohn Jesus Christus, dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Also Leben und Wahrheit sind wiederholende Themen hier. Leben und Wahrheit sind also die letzten Hauptmerkmale Gottes und Johannes beginnt mit dem wahrhaftigen Zeugnis, das Gott der Vater von seinem Sohn abgelegt hat. Es ist eigentlich, als wolle Johannes nun sagen, wir Apostel, wir sind Augenzeugen. Wir berichten euch alles, was wir gesehen haben, was wir gehört haben, was wir betastet haben vom Wort des Lebens. Wir geben euch die Lehre, die der Herr uns geoffenbart hat, und wir lehren euch das richtige Verhalten, anhand dessen ihr euch von den falschen Bekennern und Antichristen unterscheiden solltet. Aber das letzte Wort hat Gott selbst. Das letzte Wort hat Gott. Er selbst hat ein historisches und eindeutiges Zeugnis über seinen Sohn abgelegt. Und ich rufe nun die drei Zeugen in den Zeugenstand. Der Geist, das Wasser und das Blut. Die drei stimmen überein und die drei sind eindeutig. 5, Vers 8b. Wer dieses Zeugnis ablehnt, der macht nicht uns, die Apostel, sondern Gott zum Lügner. 5, Vers 10 heißt es am Ende, wer Gott nicht glaubt, der hat ihn zum Lügner gemacht, weil er nicht an das Zeugnis geglaubt hat, das Gott von seinem Sohn abgelegt hat. Nun, bevor wir uns jetzt mit dem Predigttext von heute befassen können, muss ich noch ein anderes Problem ansprechen. Es ist ein Textproblem hier. Und das ist unter den Theologen bekannt als das sogenannte Komma Johanneum oder auch das johannäische Komma. Komma bedeutet nicht im Komma liegen, sondern es bedeutet ein Abschnitt, ein Einschnitt. Und johannäisch ist klar, es ist ein Johannesbrief. Unsere Schlachter 2000, die viele von uns benutzen, Übersetzung enthält in Kapitel 5, zwischen Vers 7 und 8, einen Abschnitt, der da eigentlich nicht hineingehört. Nun muss ich dazu natürlich ein bisschen was sagen. Bevor ihr mich jetzt hier als Irrlehrer runterholt, ich bin kein Bibelkritiker. Das hat nichts damit zu tun. Es geht hier um Textkritik, um das Wiederherstellen eines ursprünglichen Textes. Aber ich werde euch das jetzt kurz erklären, weil es ist wichtig, weil das hier diese Differenz ziemlich groß ist. Vers 7 und 8 lesen sich so. Es heißt hier, drei sind es, die Zeugnis ablegen. In der Schlachter heißt es dann, im Himmel, der Vater, das Wort und der Heilige Geist. Und diese drei sind eins. Und drei sind es, die Zeugnis ablegen auf der Erde, der Geist und das Wasser und das Blut. Und die drei stimmen überein. Das ist wesentlich länger, der Vers. Wenn wir die Stelle aber zum Beispiel in einer Elberfelder Bibel nachschlagen, stellen wir fest, dass es da heißt, denn es sind drei, die bezeugen, der Geist und das Wasser und das Blut. Und die drei sind einstimmig. Sehr kurz. Nun, woher kommt das? Das geht zurück auf die Zeit um etwa 385 nach Christus. Das Komma, also dieser Abschnitt, dieser Einschnitt, diese Einfügung, tauchte in einer Abhandlung eines spanischen Theologen auf und fand seinen Weg als Fußnote in ein lateinisches Manuskript und später die sogenannte Vulgata, das ist die lateinische Übersetzung der Bibel, um etwa 800 nach Christus. Und es war ursprünglich wohl eine allegorische Auslegung dieser Stelle. Später kam es durch Erasmus von Rotterdam in den griechischen Text, welcher später als der sogenannte Textus Receptus bekannt wurde. Einige haben das vielleicht schon mal gehört, dieses Wort. Erasmus wollte zunächst diesen Abschnitt nicht einfügen, da er sah, dass es kein altes griechisches Manuskript gab, welches dieses Komma enthielt. Sehr interessant. Die Vulgata war aber zu der Zeit eigentlich sozusagen die vorherrschende Grundlage, also diese lateinische Übersetzung, und man kritisierte ihn dafür, den Erasmus. Er machte unglücklicherweise die Aussage, dass er, wenn er ein griechisches Manuskript zu Gesicht bekommen würde, welches die Worte enthält, dieses Komma einbeziehen würde. Nun, man beschaffte ihm ein solches Manuskript. Das Problem war, es war nicht sehr alt. 1520 ungefähr. Erasmus wusste, dass dies kein guter Beweis für die Echtheit des Kommas war, aber er hielt sein Wort und fügte das Komma in seine dritte Edition des griechischen Textes ein. Diese wurde dann 1522 publiziert und wurde die Grundlage der 1550 publizierten großen Edition, die dann später 1633 die Bezeichnung Textus Receptus erhielt. Und auf diesem Textus Receptus basiert beispielsweise unsere Schlachter 2000 oder auch die englische King James Bibel. Die moderne Textkritik, und ich betone das nochmal, das ist nicht, hat nichts mit Bibelkritik zu tun, das ist die Wissenschaft, die sich darum bemüht, aus vielen verschiedenen alten Manuskripten den ursprünglichen Text wiederherzustellen. Das ist eine richtige Wissenschaft, sehr interessant, hat gezeigt, dass dieses Komma eben aus den oben genannten Gründen wahrscheinlich nicht von Johannes geschrieben wurde. Und ich zitiere euch hier den Gelehrten Bruce Metzger, der schreibt dazu Folgendes: Die Passage ist in keinem bekannten griechischen Manuskript enthalten, außer in 8. Und alle aus dem Mittelalter. Wobei es sich bei ihnen um eine Übersetzung einer späteren Rezension der lateinischen Vulgata zu handeln scheint. Das sind Übersetzungen dieser lateinischen Übersetzung. Und die gehen nicht zurück aufs Original. Außerdem behalten 4 der 8 Manuskripte die Passage als mögliche andere Lesart, die den Manuskripten als späterer Zusatz einer Randbemerkung beigefügt wurde. Kein griechischer oder lateinischer Kirchenvater zitiert sie, selbst jene nicht, die in Kontroversen über die Dreieinheit verwickelt waren. Die erste Erscheinung in Griechisch ist erst um 1215. Also, was können wir da schlussfolgern? Das Komma, ist das Komma Johanneum gute Theologie? Die Antwort ist, ja, es ist gute Theologie. Es ist nichts Verkehrtes hier. Und die Verfechter des Textus Receptus greifen da oft an und sagen, ja, ihr ratiert hier einen wichtigen Vers für die Dreieinigkeit aus der Bibel. Das stimmt nicht. Wir brauchen diesen Vers nicht, um die Dreieinigkeit zu belegen in der Schrift. Aber die Beweise sind sehr erdrückend, dass dieser Einschnitt hier nicht hineingehört. Er passt auch nicht in den Kontext. Es geht hier um das historische Zeugnis, das Gott auf der Erde ablegt und nicht im Himmel. Es gibt einige Dinge, die hier nicht übereinstimmen. Und deshalb, es ist grundsätzlich nicht verkehrt, aber es gehört nicht zum Kanon der Schrift. Ich möchte euch bitten, wenn ihr hierzu mehr Fragen habt, ihr könnt auch nach dem Gottesdienst zu mir kommen. Ich will das jetzt nicht weiter ausführen. Ich will nur, dass ihr wisst, warum ich jetzt hier diesen Abschnitt weglasse für heute. Und jetzt kommen wir zurück zu unserem Text. Unser Predigttext lautet deshalb heute so. 1. Johannes 5, die Verse 6 bis 12. Hier heißt es, er ist es, der durch Wasser und Blut gekommen ist. Jesus, der Christus, nicht durch Wasser allein, sondern durch Wasser und Blut. Und der Geist ist es, der Zeugnis gibt, weil der Geist die Wahrheit ist. Vers 7. Denn 3 sind es, die Zeugnis ablegen. Vers 8. Der Geist und das Wasser und das Blut. Und die 3 stimmen überein. Vers 9. Wenn wir das Zeugnis der Menschen annehmen, so ist das Zeugnis Gottes größer, denn das ist das Zeugnis Gottes, das er von seinem Sohn abgelegt hat. Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das Zeugnis in sich selbst. Wer Gott nicht glaubt, der hat ihn zum Lügner gemacht, weil er nicht an das Zeugnis geglaubt hat, das Gott von seinem Sohn abgelegt hat. Und darin besteht das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat, und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Soweit der Text. Johannes ruft nun, wie gesagt, die drei Zeugen in den Zeugenstand. Diese drei Zeugen liefern uns das historische Zeugnis Gottes über seinen Sohn. Das ist das Thema heute. Und auch auf euren Handouts. Es ist, wie gesagt, das letzte Wort, und Gott selbst hat immer das letzte Wort. Wir sehen in unserem heutigen Text Folgendes. Wir sehen das Wesen des Zeugnisses, der Vorrang, die Überlegenheit des Zeugnisses in Vers 9, die Wirkung des Zeugnisses in Vers 10, die Verifikation oder der Nachweis des Zeugnisses und das Verdikt, das Urteil des Zeugnisses, Vers 12. Lass uns gleich mit dem ersten beginnen. Es wird auch der längste Abschnitt werden heute. Das Wesen des Zeugnisses, die Verse 6 bis 8. Lassen Sie nochmal lesen hier. Er ist es, der durch Wasser und Blut gekommen ist, Jesus der Christus, nicht durch Wasser allein, sondern durch Wasser und Blut. Und der Geist ist es, der Zeugnis gibt, weil der Geist die Wahrheit ist, denn drei sind es, die Zeugnis ablegen, der Geist und das Wasser und das Blut, die drei stimmen überein. Nun sind wir bereits bei der nächsten Schwierigkeit angelangt, die dieser Text uns bietet. Jesus der Christus, der Messias, der wahre Erlöser, der Gottmensch, kam durch Wasser und Blut. Nun, was bedeutet das hier, Wasser und Blut? Ich habe hier mehrere Ansichten und ich werde euch die jetzt präsentieren und sagen, welche ich als die vernünftigste angesehen habe. Also erstens wurde vorgeschlagen, es bezieht sich auf die Taufe und auf das Abendmahl. Nun, diese Interpretation geht zurück auf die Reformatoren, obwohl weder Luther oder noch Calvin diese Sicht vertraten. Das Problem bei dieser Ansicht ist, dass Johannes Vergangenheitsform verwendet, kam durch Wasser und Blut, während Taufe und Abendmahl immer wieder wiederholt werden. Das sind Dinge, die auch heute noch geschehen. Aber hier heißt es ein für alle Mal. Er kam ein für alle Mal durch Wasser und Blut. Er bekämpft auch immer noch die falschen Lehren bezüglich Christus. Lass uns das im Hinterkopf behalten. Was ist sein Ziel? Was will Johannes? Er bekämpft diese falschen Lehrer, die Christus und seine Person verleugneten. Und das würde das Thema völlig unterbrechen hier. Das passt nicht in den Zusammenhang. Und auch die Verse 1 und 5 in Kapitel 5 zeigen, dass es immer noch um die Identität Christi geht und nicht um die Sakramente, um eben Taufe oder Abendmahl. Blut ist auch nicht ein übliches Synonym für das Mahl des Herrn. Blut als Gesamtbeschreibung für das Abendmahl ist nicht üblich, weder bei Johannes noch in anderen Briefen. Das Abendmahl ist ferner das Zeugnis oder Bekenntnis der Gemeinde zum Herrn, aber nicht des Vaters Zeugnis über den Sohn. Ja? Also, das scheint nicht der Fall zu sein hier. Zweitens, die zweite Ansicht besagt, parallel zu Johannes 19, 34 bis 35 beziehen sich die Ausdrücke auf das Wasser und das Blut, das aus Jesus Seite austrat, als man mit einem Speer hineinstach. Das Problem bei dieser Ansicht ist folgendes. Erstens wurde die Ordnung vertauscht. In Johannes heißt es Blut und Wasser, nicht Wasser und Blut. Zweitens kam das Blut und das Wasser aus Jesus heraus, aber im 1. Johannesbrief kam er durch Wasser und Blut oder auch in Wasser und in Blut, wörtlich. Und drittens macht dann die Aussage, nicht nur durch Wasser allein, auch keinen Sinn mehr, hier im 1. Johannesbrief. Die dritte Sichtweise. Ich habe noch 10. Nein, das ist nur ein Witz. Die dritte, es ist wichtig, dass wir da durchgehen, ja. Ich weiß es vielleicht für manche nicht so jetzt, aber es ist doch wichtig. Eine dritte Sichtweise ist, dass sich das Wasser auf die Schrift beziehen könnte. gemäß Epheser 5, 26 oder Johannes 15, Vers 3. Nun, bei diesen Versen in beiden Fällen ist es jedoch zweifelhaft, dass das Wasser das Wort Gottes ist. Denn das Wort macht rein in Johannes 15, 3. Aber von Wasser wird eigentlich nichts gesagt. Und in Epheser 5, 26 ist das Wasserbad im Wort. Aber es ist nicht das Wort selber, das das Wasser ist. Eine Metapher da. Das Wasserbad wird symbolisch für die Reinigung verwendet, welche das Wort bewirkt. Auch passt das wiederum nicht in den Kontext des Abschnitts hier. Es handelt sich um das historische Zeugnis und konzentriert sich nicht unbedingt auf das Zeugnis der Schrift, auf die apostolische Lehre. Das hatten wir jetzt schon die ganze Zeit vorher. Eine vierte Sicht wurde auch noch vorgeschlagen. Das ist auch vielleicht eine eher unbekanntere, ich weiß es nicht. Das Wasser bezieht sich auf seine Menschwerdung, also auf seine menschliche Geburt. Dies stützt sich auf die Annahme, dass die Aussage in Johannes 3, Vers 5, geboren aus Wasser, auf die menschliche, natürliche Geburt bezieht, sozusagen das Fruchtwasser. Menschwerdung würde eigentlich hier auch in den Kontext passen. Johannes versucht das immer wieder zu beweisen, dass Jesus wirklich ein Mensch war. Es gilt aber nicht als gesichert, dass man in der damaligen Zeit die natürliche Geburt so beschrieb, erstens, erster Einwand. Und auch stehen die Ausdrücke Wasser und Geist in Johannes 3, Vers 5 nicht im Kontrast zueinander, sondern als Ergänzung. Ja, es beschreibt ein und dasselbe. Es wird ja kein Kontrast aufgebaut zwischen diesen beiden. In Zusammenhang mit Vers 3 sieht man, dass sie ein und dasselbe beschreiben und nicht im Kontrast zueinander stehen. In Johannes, wir können das vielleicht mal aufschlagen kurz, damit ihr wisst, wovon ich überhaupt spreche hier. Johannes 3, nur ganz kurz. Ich bin schon langsam wie Carrie, immer nur ganz kurz, ja. Und dann dauert es doch so lange. 3 Vers 3 sagt Jesus, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und dann in Vers 5, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht das Reich Gottes eingehen. Also die Geburt aus Wasser ist genauso eine Bedingung wie die Geburt aus dem Geist hier, um in das Reich Gottes einzugehen. Versteht ihr das? Es steht parallel zueinander. Es ist nicht ein Gegensatz. Wie dann zum Beispiel in Vers 6, was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch, was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Das ist ein Gegensatz. Es ist vernünftiger, hier das Wasser als eine geistliche Erneuerung und Reinigung zu sehen, die mit der Wiedergeburt einhergeht. Es gehört zusammen. Jesus erwartete von Nikodemus, dass er diese als Schriftgelehrter, diese zum Beispiel Stellen wie Hesekiel 36, Vers 25 bis 27, kannte und vertraut wäre damit. Das ist nämlich die Wiedergeburt im Alten Testament. Da heißt es im Zusammenhang mit der zukünftigen geistlichen Erneuerung Israels, ich lese euch das kurz vor, ich will reines Wasser über euch sprengen, dass ihr rein werdet von all eurer Unreinheit und von all euren Götzen will ich euch reinigen und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und ich will das steinerne Herz aus eurem Fleische wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben, ich will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Hier klar in Verbindung mit der geistlichen Erneuerung. Gut, bleibt uns noch die fünfte Ansicht. Das Vernünftigste scheint es zu sein, dass sich die beiden Ausdrücke auf die Anfangs- und Endpunkte Jesu Dienstes beziehen, sprich seine Taufe im Wasser und sein blutiger Tod. Jesus wurde als der Christus bei seiner Taufe bestätigt, indem der Vater vom Himmel Zeugnis gab und der Heilige Geist auf ihn niederkam, das lesen wir in Matthäus 3, Vers 16 und 17, und noch viel mehr bei seinem Tod. Sein Sterben war das Ziel seiner Mission, Markus 10, 45, und auch da wurde er als Sohn Gottes bestätigt, Markus 15, 39, und insbesondere als wahrer Mensch. Ein Kommentator schreibt dazu Folgendes, Zitat, die griechische Präposition durch, also eben wo wir haben durch Wasser oder durch Blut, hat einen lokativen Sinn, beschreibt eine Örtlichkeit. Dementsprechend kann der Satz wörtlich verstanden werden als Referenz für Jesu durchgehen durchs Wasser bei der Taufe und durch sein Blut bei seinem Tod. Zitat Ende. Und dies passt auch am besten in den gesamten Kontext des Johannesbriefes. welche die Gnostiker bekämpfte, die die Person Jesu Christi falsch darstellten und insbesondere sein Menschsein leugneten. Aber nicht nur das, wie wir gesehen haben bei der Lehre des Zirintus, ging es auch darum, dass man sein Tod leugnete. Ja? Es war nicht wirklich Christus, es war nur noch der Mensch. Der Christusgeist hat ihn verlassen. Das war ihre Lehre. Johannes betont hier, dass Jesus, der Christus, gekommen ist durch die Taufe und durch Blut. Das heißt, wirklich starb. Der Christusgeist hat ihn nicht verlassen. Versteht ihr das? Diese Irrlehre wird hier wieder widerlegt. Er ging sozusagen als der Christus, als der Gottmensch, durch die Taufe und durch die Kreuzigung. Er war schon der Gottmensch vor der Taufe und er wird ihn auch immer sein. Matthäus 3,17 sagt der Vater, dies ist mein Sohn. Nicht, nun wurde er mein Sohn oder sowas ähnliches. So macht auch die Aussage, nicht nur durch Wasser allein Sinn. Ja, das macht dann auch Sinn. Der Kommentator Marshall schreibt dazu, sobald wir den Tod Jesu auf den eines bloßen Menschen reduzieren, verlieren wir den Hauptpunkt der Lehre des Neuen Testaments über das Sühnewerk, dass Gott in Christus die Welt mit sich selbst versöhnt. Die Lehre des Sühnewerks beinhaltet, dass Gott selbst unsere Sünden trägt. Wenn aber Jesus nicht der Sohn Gottes ist, nicht der Christus, dann hat sein Tod nicht länger diese Bedeutung. Ja? Wenn nicht wirklich Gott da am Kreuz war. Darum geht's. Zurück zu unserem Text. Hier heißt es also, er ist es, der durch Wasser und Blut gekommen ist, Jesus der Christus. Die ersten zwei Zeugen sind die historischen Ereignisse der Wassertaufe und seines blutigen Todes. Alles gewaltige Einschnitte in die Menschheitsgeschichte. Ja? Der wahre Gottmensch Jesus Christus ging durch die Taufe, wörtlich. Er war schon Gott, bevor er sich taufen ließ. Er wurde dabei von seinem Vater aus dem Himmel bestätigt. Der Heilige Geist kam symbolisch auf ihn herab, den Beginn seines Dienstes einzuläuten. Der wahre Gottmensch, Jesus Christus, starb auch als Christus am Kreuz. Er ging durch das Blut, er erlitt einen echten Tod. Das ist der zweite historische Zeuge, den Johannes aufruft. Und nun lesen wir weiter, nicht durch Wasser allein, sondern durch Wasser und Blut. Offensichtlich musste Johannes den Tod, das Blut, betonen. Er muss es mehr betonen, da eben diese Gnostiker sich vor allem mit diesem Gedanken nicht anfreunden konnten, offenbar. Und nun ruft er noch den dritten Zeugen auf. Der dritte Zeuge ist, wenn wir weiterlesen, und der Geist ist es, der Zeugnis gibt, weil der Geist die Wahrheit ist. Lass uns dazu mal Apostelgeschichte 10 aufschlagen. Apostelgeschichte 10. Apostelgeschichte 10, Vers 38. Ich lese ab Vers 37. Ihr kennt es, das Zeugnis, das sich durch ganz Judäa verbreitet hat und in Galiläa anfing nach der Taufe, die Johannes verkündigte, wie Gott Jesus von Nazareth mit Heiligem Geist und Kraft gesandt hat und wie dieser umherzog und Gutes tat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Der Geist Gottes war die treibende Kraft hinter Jesu Dienst, er war sozusagen der ständige Begleiter. Er war beteiligt an Jesu Empfängnis, Matthäus 1, Vers 18, Jesu Taufe, wie wir gerade gehört haben, Matthäus 3, Vers 16, bei der Versuchung, Markus 1, Vers 12, und durch seinen ganzen irdischen Dienst hindurch. Und wie es ein Kommentator auch ausdrückt, Zitat, Jesus tat immer den Willen des Vaters in der Kraft des Heiligen Geistes. Es gibt aber noch einen anderen Aspekt. Der Geist ist auch der Offenbarer göttlicher Wahrheit. Johannes 16, Vers 13. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, der wird euch in alle Wahrheit leiten, denn er wird nicht von sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Und dieser Vers ist keine Verheißung an uns, sondern an die Jünger, die Apostel, die die neutestamentlichen Schriften niederschrieben und somit das göttliche Zeugnis des Heiligen Geistes verfasst hatten. 2. Petrus 1,21, denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht, sondern die heiligen Menschen Gottes haben geredet, getrieben vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist auch selbst die Wahrheit, wie wir gerade gesehen haben, 1. Johannesbrief, genauso wie Jesus die Wahrheit ist, Johannes 14, Vers 6. Und deshalb ist alles, worüber er Zeugnis gibt, wahr. Und dieses Zeugnis ist für uns heute in der Schrift niedergeschrieben. Obwohl das so ist, sicher auch ein Aspekt hier, die Schrift, so denke ich aber, dass hier dennoch mehr das historische Zeugnis des Heiligen Geistes im Blickfeld ist. Und ich werde euch gleich erklären, was ich damit meine. Johannes schreibt nämlich folgendes in Vers 7 und 8. Denn drei sind es, die Zeugnis ablegen, der Geist und das Wasser und das Blut, und die drei stimmen überein. Der Ausdruck Zeugnis geben, eigentlich als Verb, bezeugen, schreibt ja auch die Elberfelder, ist das griechische Martureo, wovon wir das deutsche Wort Märtyrer haben. Es trägt den Gedanken in sich, sich an etwas zu erinnern und dann darüber ein Zeugnis abzulegen, eine Bescheinigung oder einen Nachweis zu geben. In Übereinstimmung mit dem biblischen Prinzip, dass alles durch zwei oder drei Zeugen bestätigt werden soll, 2. Korinther 13, 1 oder 5. Mose 19, 15, liefert uns Johannes nun drei historische Zeugen in Vers 8. Der Geist und das Wasser und das Blut. Und das Wichtigste dabei ist, wie bei jedem wahren Zeugnis, die stimmen überein. Die drei stimmen überein. Die drei sind vereint. Sie stimmen in ihrem Zeugnis überein, sagt die Mengeübersetzung. Sie sagen alle dasselbe, sonst wäre ihr Zeugnis sicherlich nicht zuverlässig. Alle drei zeigen uns eindeutig und unmissverständlich eine Sache auf oder zeigten in Zeit und Raum eine Geschichte auf. Jesus ist der wahre Gott-Mensch, der verheißene Erlöser und Messias, eben Jesus der Christus. Das war also der erste Punkt. Das ist das Wesen des Zeugnisses. Nun gehen wir weiter. Der nächste ist der Vorrang. Der Vorrang oder die Überlegenheit des Zeugnisses. Vers 9. 1. Johannes 5, Vers 9. Wenn wir das Zeugnis der Menschen annehmen, so ist das Zeugnis Gottes größer. Denn das ist das Zeugnis Gottes, das er von seinem Sohn abgelegt hat. Johannes bringt nun sozusagen ein Argument vom Kleineren zum Größeren ins Spiel. Er sagt praktisch, wenn wir das Zeugnis von Menschen schon annehmen, auch wenn es zwei oder drei sind, wie viel mehr sollten wir das Zeugnis Gottes annehmen? Gott hat ein eindeutiges Zeugnis in der Geschichte hinterlassen und uns überliefert, in der Schrift. Er hat sozusagen seine Fingerabdrücke in der Weltgeschichte hinterlassen. Wie oft wurde schon versucht, die Historizität von Jesu Person, sein Wunder oder sein Tod oder seine Auferstehung zu leugnen? Man musste später immer wieder zugeben, man konnte es nicht. Es werden immer wieder neue Funde und Ausgrabungen gemacht, die haben immer wieder die Wahrheit dessen bestätigt, was im Neuen Testament geschildert wird. Aber nicht nur das. Die Gemeinde Jesu existiert heute immer noch als lebendiger Beweis. Kein Mensch hat die Welt je so verändert wie Jesus Christus. Seine Fingerabdrücke sind ganz deutlich in der Geschichte der Welt zu sehen. Kein Mensch hat je die Welt so sehr verändert und unsere gesamte Zeitrechnung orientiert sich ja nach seiner Geburt. Es ist einmalig. Sein Zeugnis ist eindeutig. Deshalb hat das Zeugnis Gottes doch noch größere Kraft oder höheren Wert, sagt hier die Mengeübersetzung. Es ist deutlich, es ist klar, es ist historisch. Es gründet sich auf geschichtliche Tatsachen. Es sind keine Spukgeschichten, keine Mythen, keine mystischen Legenden, so wie sie die Gnostiker vertraten, sondern pure historische Tatsachen. Und deshalb betont Johannes hier auch, warum es einen höheren Wert hat, denn das ist das Zeugnis Gottes, das er von seinem Sohn abgelegt hat. Steht hier. Manche Kommentatoren glauben, dass dieser Satz dem folgenden Vers 10, also auf den folgenden Vers 10 bezogen ist. Das ist das Zeugnis Gottes, wer an den Sohn Gottes glaubt, hat das Zeugnis in sich selbst. Und diese Aussage macht eigentlich wenig Sinn. Und deshalb denke ich, dass es sich hier eher um eine Betonung handelt. Seht ihr das hier? 1. Johannes. Mal zurückgehen hier. 5, Vers 9. Wenn wir das Zeugnis der Menschen annehmen, so ist das Zeugnis Gottes größer. Denn das ist das Zeugnis Gottes, das er von seinem Sohn abgelegt hat. Das ist eine Betonung hier. Das Zeugnis Gottes ist größer, es hat mehr Wert, weil es eben das Zeugnis Gottes ist, das er von seinem Sohn abgelegt hat. Das ist kein menschliches Zeugnis. Es hat den Stempel göttlicher Autorität und ist jeglichem menschlichen Zeugnis weitaus überlegen. Das ist das hier. Aber was passiert nun, wenn wir dieses Zeugnis annehmen bzw. ablehnen? Das ist jetzt die Frage. Und deshalb kommen wir zum dritten Punkt. Die Wirkung des Zeugnisses. Vers 10. Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das Zeugnis in sich selbst. Wer Gott nicht glaubt, der hat ihn zum Lügner gemacht, weil er nicht an das Zeugnis geglaubt hat, das Gott von seinem Sohn abgelegt hat. Wenn man dieses historische Zeugnis annimmt, dann bekommt man das innere, subjektive Zeugnis. Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das Zeugnis in sich selbst, heißt es hier. Manche Texte, zum Beispiel die Menge, sagt er auch, hat das Zeugnis in ihm. Hier ist auch der Unterschied, nur auf einen Buchstaben im Griechischen zurückzuführen. Dies ist aber gemäß mehreren Textzeugen eher unwahrscheinlich und es macht auch wenig Sinn. Nochmal von Neuem zu betonen, dass das Zeugnis in Jesus Christus selbst ist, da er es schon mehrere Male getan hat. Es ist besser zu sagen, in sich selbst. Warum? Nun, der Kommentator Plummer schreibt an dieser Stelle treffend, das äußere Zeugnis, glaubend, angenommen, führt zu innerer Gewissheit. Ja, immer noch nicht vergessen, es lenkt langsam Richtung Vers 13 hier. Es geht jetzt um die Gewissheit auch wieder. Wenn wir dieses Zeugnis annehmen, bedeutet, an Jesus Christus zu glauben, an den richtigen Jesus Christus, an den historischen Jesus Christus, an den Gottmenschen, der durch Wasser und Blut gekommen ist und auch durch den Geist bestätigt wurde, da bekommen wir Heilsgewissheit. Das innere, subjektive Zeugnis des Geistes. Und das ist nicht eine innere Stimme, die euch irgendwas ins Ohr säuselt, das habe ich schon ein paar Mal erwähnt. Es ist das Zeugnis eines veränderten Lebens. Die Früchte des Geistes werden sichtbar. Das Zeugnis der Fähigkeit, überhaupt glauben zu können. 1. Korinther 2, 13. Und dies führt zu dieser inneren Gewissheit, zu dieser subjektiven Heilsgewissheit. Wenn man dieses historische Zeugnis allerdings ablehnt, was heißt es hier? Wer Gott nicht glaubt, der hat ihn zum Lügner gemacht. Weil er nicht an das Zeugnis geglaubt hat, das Gott von seinem Sohn abgelegt hat. John MacArthur schreibt hierzu, das Zeugnis Gottes über seinen Sohn abzulehnen, ist nicht ein Missgeschick, welches bemitleidet oder im Namen der Toleranz gar übersehen werden kann. Es ist eine abscheuliche, verdammende Sünde und eine Beleidigung des heiligen Wesens Gottes. Die, welche darin schuldig werden, dürfen nicht beschützt, getröstet oder beruhigt, sondern müssen konfrontiert und zur Buße aufgefordert werden. Dies ist keine belanglose Angelegenheit. Die Integrität Gottes steht auf dem Spiel. Zitat Ende. Johannes betont hier, dass wenn man im Unglauben verharrt über das, was Gott über seinen Sohn historisch bewiesen hat, Zeugnis abgelegt hat, da macht man nicht Menschen, wie gesagt, die Apostel, sondern macht Gott selbst zum Lügner. Es gibt hier keinen Raum für eine neutrale Zone. Entweder glaubt man, oder man macht Gott zum Lügner. Das sind die zwei Varianten. Entweder glaubt man, oder man macht Gott zum Lügner. Das gilt auch für Unentschiedene. Und solche, die bewusst nichts davon wissen wollen, machen Gott zum Lügner. Es gibt keine neutrale Zone. Wir können nicht sagen, ja, ich versuche so neutral zu sein, ja. Das geht nicht. Das Zeugnis hat eine trennende Wirkung. Entweder bewirkt es innere Gewissheit Oder es bringt einem auf die Anklagebank Gottes, den wahrhaftigen Schöpfer zum Lügner gemacht zu haben. Wir haben also nun das Wesen, den Vorrang und die Wirkung des Zeugnisses gesehen. Und das vierte ist nun die Verifikation. Es geht halt immer schon mit V und W, deshalb habe ich das gemacht, also der Nachweis des Zeugnisses. Wir lesen Vers 11. Und darin besteht das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat und dieses Leben ist in seinem Sohn. Das ewige Leben ist mehr als nur in einem chronologischen Sinn zu verstehen, ein Leben, das ewig dauert. Es betont auch die Qualität dieses Lebens. Es geht also mehr als nur einfach ewig zu leben. Jesus definiert dieses Leben wie folgt in Johannes 17, Vers 3, und Maike hat heute Morgen diesen Vers schon zitiert. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Das ist ewiges Leben. Ewiges Leben bedeutet wahre Erkenntnis Gottes und seines Sohnes, Jesus Christus, zu haben. Und dieses Leben haben wir schon hier und jetzt. Es fängt jetzt an, wenn ich glaube, wenn ich Buße tue, wenn ich umkehre, wenn ich zum Glauben komme, dann fängt es an. Johannes hat es in seinem Brief auch schon betont. Lass uns etwas zurückgehen. Kapitel 3, Vers 14. Was hat er da gesagt? Wir wissen, dass wir aus dem Tod zum Leben gelangt sind, wenn wir lieben die Brüder. Wer den Bruder nicht liebt, der bleibt im Tod. Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Mörder und ihr wisst, dass kein Mörder ewiges Leben bleibend in sich hat. Ihr seht, das Leben ist hier ewiges Leben. Der Tod ist ewiger Tod. Kein konstant hassender Mensch, so wie er hier argumentiert, welcher in Gottes Augen ein Mörder ist, hat ewiges Leben. Dieses Leben ist von bleibender Qualität. Ja, dieses Bleiben in sich bedeutet nicht, dass man es verlieren kann, sondern das betont die Qualität, dass es ewig ist, bleibend ist und die wahren Christen, die die Brüder lieben, sind vom geistlichen Tod zum ewigen Leben durchgedrungen. Wir haben das schon. Das ewige Leben, dieses neue Leben aus Gott, welches eine Erfahrung im Hier und Jetzt ist. Das ist die Verifikation oder der Nachweis des Zeugnisses. Darin besteht oder wörtlich existiert das Zeugnis, dass wir die Qualität dieses Lebens aus Gott in unserem Leben erfahren. Das neue Leben, das Gott in uns geschaffen hat, spricht für sich. Warum? Es verändert uns. Es verändert das Leben in Christus. Wir leben in Liebe. Wir leben in Gerechtigkeit. Das ist Konsequenz. Das ist Frucht. Das ist kein Zwang, kein Pflichtgefühl, sondern das ist das, was wir wollen, wenn wir wirklich Errettete sind. Und wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, der liebt, gehorcht und überwindet durch Glauben, haben wir in Kapitel 5,1, 5,3 und 5,4 auch gesehen. Und darauf geht es ja zurück. Wer also dieses historische Zeugnis Gottes über seinen Sohn durch den Geist, das Wasser und das Blut glaubt, welches viel höher an Wert ist als jedes menschliche Zeugnis, der wird die Wirkung des Zeugnisses, nämlich Heilsgewissheit, erfahren und einen Nachweis haben, dass er tatsächlich geglaubt hat, indem Christus ihm das neue und verändernde Leben schenkt. Und dieses Leben ist in seinem Sohn, heißt es hier noch am Ende. Dieses Leben ist exklusiv, ausschließlich in Jesus Christus. In dem wahren historischen Gottmenschen, der als stellvertretendes Sühneopfer für unsere Sünden starb. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater denn durch mich. Johannes 14, Vers 6. Das ist damit gemeint. Und damit kommen wir jetzt zur Schlussfolgerung oder gewissermaßen zum Urteil, welches das Zeugnis über die Menschheit fällt. Und deshalb ist der letzte Punkt das Verdikt, das Urteil des Zeugnisses. Vers 12. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Gott trennt durch sein historisches Zeugnis die Menschheit in zwei Gruppen. Diejenigen, die den Sohn haben und diejenigen, die den Sohn nicht haben. Diejenigen, die das Leben haben und diejenigen, die das Leben nicht haben. So einfach ist das. Das Wort haben oder hat im Zusammenhang mit einer Person, der Sohn hier, oder einem Objekt, das Leben, bedeutet so viel wie enge Gemeinschaft haben mit oder vereinigt sein mit. Jetzt läutet vielleicht eine Glocke. Gemeinschaft. Ja? Darum geht es hier. Den Sohn haben, Gemeinschaft mit ihm haben, bedeutet ewiges Leben haben. Ähnlich wie eine Frau zu haben, das ist dasselbe Wort in Johannes 4, 17, enge Gemeinschaft, wird hier das Wort auf den Sohn und auf das Leben angewandt. Es trägt auch den Gedanken des Besitzes in sich. Wer also an das historische Zeugnis Gottes glaubt, das er von seinem Sohn abgelegt hat, der hat eine enge, tiefe Beziehung zu seinem Sohn und besitzt das ewige Leben. Wer im Gegensatz dazu nicht glaubt, das ist der, wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht, heißt es hier. Und hier bewusst nochmal gesagt, achtet euch mal drauf, der Sohn Gottes, im zweiten Satz. Ja. Um nochmal seine Person und seine Gottheit zu betonen. Ihr seht, wie wichtig dieses Thema für Johannes ist hier. Muss es immer wieder herausstellen. Der ist nicht im Besitz dieser Beziehung und der ist auch nicht im Besitz des ewigen Lebens. Und hier wieder die ganz klare Trennung zwischen den Kindern Gottes und den Kindern des Teufels, wie es Johannes immer macht in seinem Brief. Also was macht uns Johannes hier deutlich? Was ist wichtig? Das wahre Christentum ist nicht nur eine bestimmte Lehre oder ein bestimmter Verhaltensstandard im Sinne von einer Lebensweise. Die Lehre und der Verhaltensstandard sind vielmehr Indizien oder Beweise dafür, dass jemand an das wahre Christentum, an den wahren Christus glaubt. Das ist die Frucht, die Konsequenz dessen. Dieser wahre Christus ist der historische Jesus Christus. Er ist der Christus, der Sohn Gottes und somit Gott selbst. Er ist aber auch wahrer Mensch. Und deshalb konnte er als Sühneopfer für unsere Sünden sterben. Und Gott, der Vater, hat darüber sein deutliches historisches Zeugnis abgelegt. Durch den Geist, das Wasser und das Blut. Der Geist, der während Jesu Leben und Wirken ständig bezeugte, letztendlich auch die Schrift inspirierte, die uns das alles überliefert. Das Wasser, während seiner Taufe kam eine Stimme vom Himmel, der Vater und der Heilige Geist, Stimme vom Himmel, das war der Vater, und der Heilige Geist kam auf ihn herab in Form einer Taube, heißt es in Matthäus 3, 16 und 17. Und das Blut, während seines Todes geschah noch mehr Wunder. Eine Finsternis, Tote standen aus ihren Gräbern auf und der Vorhang im Tempel riss von oben nach unten in zwei. Das ist wie Matthäus 27, 45 bis 53. So, dass es selbst einen römischen Hauptmann dazu veranlasste, zu bezeugen, wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Heißt es in Matthäus 27, 54. Dieses Zeugnis ist höher an Wert als alle Zeugnisse von Menschen. Es bewirkt innere Gewissheit und bringt einen Nachweis in unserem Leben, wenn wir es glauben, wenn wir unser Vertrauen darauf setzen. Dann wird dieser Nachweis das veränderte Leben sein. Aber das Wichtigste dabei ist, es trennt die Menschheit in zwei Gruppen. Diejenigen, die den Sohn und das Leben haben und diejenigen, die den Sohn Gottes und das ewige Leben nicht haben. Wenn du zur ersten Gruppe gehörst, dann sei ermutigt, weil du weißt und du siehst, dass das Zeugnis Gottes geglaubt hast, dass er von seinem Sohn abgelegt hat und du siehst den Nachweis und die Wirkung in deinem Leben. Wenn du aber zur zweiten Gruppe gehörst, dann sei dir bewusst, dass dein Unglaube, auch wenn es nur eine Unentschiedenheit ist, ein Nichtwissenwollen, eine Beleidigung für die Heiligkeit Gottes darstellt. Warum? Weil es ein eindeutiges Zeugnis abgelegt hat. Du bist immer noch in deinen Sünden. Deine Schuld nimmst du mit in die Ewigkeit und es wartet nur Gericht und Verdammnis und Hölle auf dich. Aber das muss nicht so sein. Glaube heute an das historische Zeugnis, das Gott der Vater über seinen Sohn abgelegt hat und du wirst das Leben haben. Ich möchte mit zwei Versen aus dem Johannesevangelium schließen. Johannes 1, Kapitel 1, Vers 11 und 12 heißt es, er, Jesus Christus, kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Oder Johannes 3, Vers 36 schließlich, wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Amen. Lass uns noch gemeinsam beten.